Ein Vortrag von Rudolf Steiner. Füreinander leben ist möglich durch das Interesse am anderen Menschen. Ein Vortrag gehalten in Dornach in der Schweiz am 30. November 1918. Wenn Sie die Grundlage unserer anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft im Verhältnis zu anderen jetzt auftretenden, es sind ja ihrer sehr zahlreiche, sogenannten Weltanschauungen betrachten, so werden Sie unter anderem eines als charakteristisch finden müssen. Das ist, dass sich diese Geisteswissenschaft als Welt- und Lebensanschauung bemüht, dasjenige, was sie zu ergründen sucht, aus der Erforschung der geistigen Welt heraus, anzuwenden auf das Gesamtleben, auf alles das, was dem Menschen im Leben begegnen kann. Und wer einen Sinn hat für das Wesentliche, worauf es gerade in den drängenden und brennenden Fragen und Impulsen unserer Gegenwart ankommt, der wird sich vielleicht auch ein Verständnis dafür erringen können, dass gerade auf dem Feld der Verbindung der großen Weltanschauungsideen mit dem unmittelbaren Leben dasjenige liegt, was der Gegenwart und der nächsten Zukunft so ungeheuer Not tut. Denn unter den Gründen, welche die heutige katastrophale Lage der Menschheit herbeigeführt haben, ist ja der eine der nicht geringsten, dass die Weltanschauungen der Menschen, sei es, dass sie im Religiösen, sei es, dass sie im Wissenschaftlichen oder im Ästhetischen wurzeln, dass sie alle im Laufe der Zeiten allmählich den Zusammenhang mit dem Leben verloren haben. Es war gewissermaßen ein Trieb, man möchte sagen ein perverser Trieb, vorhanden, welcher trennen wollte das sogenannte alltägliche, praktische Leben in seinem weitesten Umfang von dem, was man zur Befriedigung seiner Bedürfnisse suchte, auf religiösen, auf Weltanschauungsgebieten. Bedenken Sie nur einmal, wie das Leben in den letzten Jahrhunderten allmählich die Gestalt angenommen hat, dass die Menschen äußerlich sich gehen ließen, wie man sagte, praktische Menschen waren, das Leben nach praktischen Grundsätzen einrichteten und dann jeden Tag etwa eine halbe Stunde oder mehr oder weniger oder gar nicht oder den Sonntag dazu verwendeten, um die Bedürfnisse des Herzens, der Seele zu befriedigen, die dahin gingen, einen Zusammenhang zu finden mit dem die Welt durchdringenden göttlich-geistigen. Das wird, wenn anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft von den Gemütern der Menschen Besitz ergreifen kann, durchaus anders werden. Das wird so werden, dass aus dieser Weltanschauung Gedanken quellen, welche anwendbar sind im unmittelbarsten Leben auf allen Gebieten, welche uns in die Lage versetzen werden, das Leben auf allen Gebieten einsichtsvoll zu beurteilen. Das Prinzip der Sonntagnachmittagspredigt soll ja durchaus nicht das unserer anthroposophisch orientierter Weltanschauung sein, sondern das ganze Leben an allen Wochentagen und auch am Sonntagvormittag soll durchdrungen sein von dem, was anthroposophische Weltauffassung dem Menschen geben kann. Weil es nicht so war bis in unsere Tage herein, ist ja die Welt nach und nach in ein Chaos hineingesegelt. Man hat, ich möchte sagen, außer Acht gelassen, den Blick hinzuwenden auf das, was in der unmittelbaren Umgebung wirklich geschieht, und ist überrascht heute, dass die Folgen dieses Übersehens sich deutlich zeigen. Man wird noch mehr überrascht in der Zukunft sein, weil sich diese Folgen noch deutlicher zeigen werden. Man sollte eben heute auf keinen Fall den Blick hinwegwenden von dem, was sich da über die ganze Erde hin in der Menschheit verbreitet. Man sollte mit den Urteilen, die uns in die Lage versetzen, zu durchschauen, die großen Impulse, welche durch das Weltgeschehen gehen, man sollte mit diesen Urteilen versuchen, in das einzudringen, was zum Teil so rätselhaft vor den Menschengemütern heute steht, was die soziale Struktur in ein Chaos zu verwandeln droht. Man sollte nicht weiter in der Weise fortfahren, dass man sich denkt, man lässt alles kommen, wie es eben kommen will, ohne dass man mit seinem gesunden Urteil die Dinge zu durchdringen versucht. Der Grundsatz muss aufhören, der da sagt, das ist alltäglich, das ist profan, das gehört dem äußeren Leben an. Von dem wendet man sich ab und wendet den Blick hin zum göttlich-geistigen. Das muss aufhören. Anfangen muss die Zeit, in welcher auch das Alleralltäglichste im Zusammenhang gebracht wird mit dem göttlich-geistigen und in welcher nicht, ich möchte sagen, nur vom allerabstraktesten Standpunkt aus die Dinge ins Auge gefasst werden, die aus dem geistigen Leben herausgeholt werden. Ich habe im Laufe dieser Betrachtungen gesagt, dass eine günstige Wendung in der sozialen Bewegung doch nur dadurch eintreten kann, dass das Interesse wächst, das der einzelne Mensch an dem anderen Menschen hat. Soziale Struktur ist ja eben diejenige Struktur, die die Menschen gesellschaftlich verbindet. Sie kann nur dadurch gesunden, dass der Mensch sich wirklich drinnen weiß, mit Besinnung drinnen ist in der sozialen Struktur. Und das ist das Ungesunde der Gegenwart und hat die Katastrophe herbeigeführt, dass die Menschen außer Acht gelassen haben, irgendeine Besinnung sich zu erwerben über das Wie des Drinnenstehens in der sozialen Gemeinschaft. Das Interesse, das uns als Mensch mit anderen Menschen verbindet, hat aufgehört, obwohl die Menschen oftmals glauben, ein solches Interesse zu haben. Ja, meine lieben Freunde, der billige theosophische Grundsatz, ich liebe alle Menschen, ich habe schon Interesse an allen Menschen, der tut es nicht. Denn der ist abstrakt und greift nicht ein in das reale Leben. Und um dieses Eingreifen in das reale Leben handelt es sich. Das muss eben tiefer verstanden werden. Nichtverständnis des realen Lebens war ja eine Charakteristik der letzten Jahrhunderte. Nun haben diese letzten Jahrhunderte, ohne dass die Menschen den Prozess verfolgt haben, die heutige Lage herbeigeführt und werden die zukünftige Lage herbeiführen. Es geht nicht anders im geschichtlichen Leben der Menschheit, als dass die Menschen das, was geschieht, was unter ihnen im sozialen Leben geschieht, auch denkend begleiten. Aber die Ereignisse, die sich seit einer verhältnismäßig längeren Zeit schon abspielen, lassen sich nicht anders begleiten, als wenn man sich für gewisse Erscheinungen einen gesunden Sinn erwirbt. Dem objektiven Beobachter kündigte sich ja nur zu deutlich an, dass fast über die ganze Welt hin nach Grundsätzen verwaltet, regiert und so weiter wurde und wird, die eigentlich schon vor Jahrhunderten veraltet waren, während das Leben in den letzten Jahrhunderten natürlich fortgegangen ist. Und ein Wesentliches, was eingetreten ist in die Entwicklung der Menschheit, ist der moderne Industrialismus, der die ganze moderne Arbeiterschaft geschaffen hat, Aber diese Entstehung der modernen Arbeiterschaft, sie wurde nicht begleitet mit Gedanken. Die führenden Stände haben fortgelebt in der alten Weise, haben ihre Führerposten so versehen, wie sie seit Jahrhunderten sie zu versehen gewöhnt waren. Und ohne dass sie irgendetwas getan haben, ohne dass sie den Prozess der Weltgeschichte mit Gedanken begleitet hätten, hat sich aus dem Tatsachengeschehen heraus, aus der Entstehung des modernen Industrialismus, der im Wesentlichen begonnen hat mit dem mechanischen Webstuhl und der Spinnmaschine im 18. Jahrhundert, hat sich die moderne Arbeiterschaft entwickelt. Und von dem, was durch die Welt in den Köpfen der modernen Arbeiterschaft, meinen Willen nennen sie es, spukt, hängt das welthistorische Schicksal von heute und der nächsten Zukunft ab. Denn diese Arbeiterschaft strebt nach der Macht, nach der Mehrheit, und sie wird zu betrachten sein in ihren Taten wie Ergebnisse von Naturnotwendigkeiten, wie Elementarereignisse. Nicht wie etwas, was man kritisieren kann, was einem gefällt oder nicht gefällt, was man bespricht, je nachdem das oder jenes den einen oder den anderen Eindruck macht. Es muss beurteilt werden wie ein Erdbeben oder eine Springflut des Meeres oder dergleichen. Nun sehen wir zunächst sich vorbereiten dasjenige, was aus der modernen Arbeiterschaft oder vielleicht besser gesagt, was aus den Tendenzen und Empfindungen der modernen Arbeiterschaft hervorgeht. Wie ein Vorpostengefecht, möchte ich sagen, sehen wir dasjenige, was Ihnen ja vor einer gewissen Seite her bekannt sein wird, im russischen Bolschewismus. Dieser russische Bolschewismus, ich habe das öfter schon gesagt, der passt auf die Ureigentümlichkeit des russischen Volkes natürlich nicht. Er ist von außen hineingetragen. Aber darauf kommt es ja auch nicht an, wenn man die Tatsachen ins Auge fassen will. Denn er ist einmal innerhalb des Gebietes, das das frühere Zarenreich war, in einem großen Umfang da. Und er muss eben wie eine Naturerscheinung beobachtet werden, wie eine Naturerscheinung, die in sich den Trieb hat, sich immer weiter und weiter auszudehnen. Man muss vor allen Dingen, wenn man so etwas betrachtet wie den russischen Bolschewismus, absehen von den Begleiterscheinungen. Man muss auf die Hauptsache sehen. Dass er gerade 1917 seinen Anfang genommen hat, dass er diese oder jene äußere Erscheinung zeigt, dazu sind vielleicht naheliegende Gründe maßgebend gewesen. Ich habe Ihnen gesagt, dass nicht unbeteiligt an dem unmittelbaren Ausbruch des Bolschewismus sogar die Ludendorffsche Hilflosigkeit ist. Verschiedenes andere noch. Allein, das alles muss man abstreifen, wenn man fruchtbar die Dinge betrachten will, und muss auf die Impulse sehen, die in diesem russischen Bolschewismus leben. Man muss sich einmal ganz trocken fragen, was will dieser russische Bolschewismus und wie stellt er sich hinein in die ganze Entwicklung der Menschheit? Denn es ist ja zweifellos, meine lieben Freunde, er ist eine nicht etwa ephemerische, vorübergehende, er ist eine tiefgehende, welthistorische Erscheinung. Und es ist außerordentlich wichtig, die soziale Grundstruktur, die sich als Bild dieser russische Bolschewismus malt, einmal vor sich hinzustellen, um ihn gewissermaßen in seinem Hervorgehen aus den tieferen Weltimpulsen dann betrachten zu können. Nun, wenn man die Grundeigenschaften dieses russischen Bolschewismus betrachtet, so muss man sagen, sein erstes Bestreben geht dahin, dasjenige, Was wir im Sinne des Marxismus charakterisiert haben als die Bourgeoisie, zu vernichten, aus der Welt zu schaffen. Das ist sozusagen Grundmaxime. Alles, was als Bourgeoistum, als Bourgeoisie heraufgekommen ist, im Laufe der geschichtlichen Entwicklung, mit Stumpf und Stil, als der Menschheitsentwicklung schädlich, nach seiner Ansicht, auszurotten. Dazu sollen ihn verschiedene Wege führen. Erstens die Überwindung aller Klassenunterschiede bei den Menschen. Auf solche sachliche Überwindung der Klassen- und Ständeunterschiede, wie ich sie Ihnen gestern wieder vorgeführt habe, lässt sich der Bolschewismus nicht ein. Er denkt ja durchaus selber bürgerlich. Und das, was ich Ihnen gestern vorgeführt habe, ist nicht bürgerlich gedacht, sondern ist menschlich gedacht. Er will in seiner Art die Klassenunterschiede, die Ständeunterschiede überwinden. Nun sagt er sich, die gegenwärtigen Staaten sind aufgebaut in ihrer Struktur von der bürgerlichen Lebensauffassung. Daher müssen die Formen der gegenwärtigen Staaten verschwinden. Es muss alles das, was Anhängsel des Bürgertums ist in den gegenwärtigen Staaten, wie die Polizeiordnung, die Militärordnung, die Justizordnung, alles das muss verschwinden. Was also das Bürgertum zu seiner Sicherheit, zu seiner Rechtsprechung geschaffen hat, das muss verschwinden, mit dem Bürgertum selbst verschwinden. Übergehen muss die gesamte Verwaltung, die gesamte Organisation der sozialen Struktur in die Hände der Arbeiterschaft. Dadurch wird der Staat, wie er bis jetzt bestanden hat, absterben und die Arbeiterschaft wird verwalten die gesamte menschliche Struktur, das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben. Das kann nicht erreicht werden durch die alten Einrichtungen, die eben das Bürgertum sich geschaffen hat. Das kann nicht erreicht werden etwa dadurch, dass man Reichstage oder sonstige Volksvertretungen nach diesem oder jenem Wahlrecht wählt, wie das in der bürgerlichen Lebensauffassung gemacht worden ist. Denn würde man weiter solche Vertretungskörper wählen, so würde nur das Bürgertum sich darin fortsetzen. Also mit allen solchen Vertretungskörpern, seien sie mit diesem oder jenem Wahlrecht gewählt, kommt man nicht zu den Zielen, welche da angestrebt werden. Daher handelt es sich darum, dass zunächst wirklich diejenigen Maßregeln Platz greifen, welche aus der Arbeiterschaft selber herauskommen, welche in keinem Bürgerkopf wachsen können, weil der Bürgerkopf notwendigerweise nur solche Maßregeln treffen kann, die überwunden werden sollen, sondern die nur aus einem Arbeiterkopf kommen können. Daher kann nicht von irgendeiner National- oder Staatsversammlung irgendetwas erwartet werden, sondern einzig und allein von der Diktatur des Proletariats. Das heißt, es muss übergeführt werden, die gesamte soziale Struktur in die Diktatur der Arbeiterschaft. Nur die Arbeiterschaft wird einen Sinn dafür haben, wirklich das Bürgertum aus der Welt zu schaffen. Denn das Bürgertum, wenn es in Vertretungskörpern sitzen würde, würde ja keinen Sinn dafür haben, sich selber aus der Welt zu schaffen. Und darauf kommt es an, dass das Bürgertum, dass die Bourgeoisie, entrechtet werde. Daher können Einfluss auf die soziale Struktur nur haben diejenigen Menschen, welche im echten Sinne Arbeiter sind. Das heißt, nur diejenigen, welche Arbeit verrichten, die der Allgemeinheit nützt. Kein Recht zu wählen hat daher derjenige im Sinne dieser proletarischen Weltanschauung, welcher in irgendeiner Form sich von anderen Menschen, die er dafür bezahlt, Dienste leisten lässt. Also, wer immer Leute anstellt, Leute für sich verdingt, die er dafür bezahlt, für ihre Dienste hat kein Recht, irgendwie teilzunehmen an der sozialen Struktur, hat also auch kein Wahlrecht. Ebenso wenig hat ein Wahlrecht derjenige, welcher von den Zinsen etwa seines Vermögens lebt, der also Zinsgenießer ist. Ebenso wenig hat ein Recht zu wählen derjenige, der ein Händler ist, der also nicht werktätige Arbeit verrichtet oder der ein Zwischenhändler ist. Alle diese Menschen also, die von Zinsen leben, die andere Leute anstellen und sie bezahlen, die Händler sind oder Zwischenhändler, können auch nicht Regierungsorgane sein, während die Diktatur der Arbeiterschaft waltet. Während dieser Diktatur der Arbeiterschaft gibt es keine allgemeine Redefreiheit, keine Versammlungsfreiheit, keine Organisationsfreiheit, sondern Versammlungen abhalten, sich organisieren können allein nur diejenigen, die werktätige Arbeit verrichten. Allen anderen ist die freie Rede, ist das Versammlungsrecht, ist das Recht, sich in Gesellschaften oder Vereinen zu organisieren, verboten. Ebenso genießen nur diejenigen Menschen Pressefreiheit, welche werktätige Arbeit verrichten. Die Presse der Bourgeoisie wird unterdrückt, wird nicht geduldet. Dies sind ungefähr solche Maximen, welche leiten sollen, ich möchte sagen, die Übergangszeit. Denn wenn diese Maximen eine Zeit lang, das verspricht sich die proletarische Weltanschauung von ihrem Vorgehen, gewaltet haben werden, wird eben nur noch werktätige Menschheit da sein. Es wird nur noch Arbeiterschaft da sein, das Bürgertum wird ausgerottet sein. Zu diesen Dingen, die in der Hauptsache für die Übergangszeit Bedeutung haben, kommen dann diejenigen Dinge, die dauernde Bedeutung haben. Zu denen gehört zum Beispiel die allgemeine Arbeitspflicht. Jeder Mensch ist verpflichtet, irgendetwas zu arbeiten, welches der Allgemeinheit nützt. Ein einschneidender Grundsatz, der ebenfalls dauernd ist, ist die Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden. Größere Güter werden landwirtschaftlichen Kommunen übergeben. Privateigentum an Grund und Boden soll es nach dieser proletarischen Weltanschauung in der Zukunft nicht geben. Industrielle Betriebe, Unternehmerbetriebe werden enteignet, gehen über in die Verwaltung der Gesellschaft, werden von der zentralisierten Arbeiterverwaltung verwaltet. An deren Spitze steht dann der Oberste Rat für Volkswirtschaft. Das ist eben gerade der Bolschewismus in Russland. Banken werden verstaatlicht. Eine allgemeine, das ganze Gemeinwesen umfassende Buchhalterei wird eingerichtet, welche alle Produktion zu umfassen hat. Aller Außenhandel eines Gemeinwesens wird gemeinschaftlich, also die Betriebe werden verstaatlicht. Das sind ungefähr die Grundsätze, welche das Ideal der Trotzkis und Lenins bilden und aus denen sie hervorspringen sehen, ich möchte sagen, die Angelpunkte dessen, was von der modernen Arbeiterschaft gewollt wird. Meine lieben Freunde, damit ist es natürlich nicht getan, dass man sich täglich von seiner Zeitung erzählen lässt, dass so und so viel Bluttaten getan werden durch den Bolschewismus. Wenn man vergleicht die Bluttaten durch den Bolschewismus mit der ungeheuren Anzahl der Bluttaten, die durch diesen Krieg getan worden sind, dann sind die Bluttaten des Bolschewismus selbstverständlich eine Kleinigkeit. Darauf kommt es vielmehr an, zu sehen, was übersehen worden ist, was versäumt worden ist, damit in der Zukunft denkend die Entwicklung der Menschheit verfolgt werde. Man muss doch zuerst seelisch und dann geistig diese Sache, die so innig zusammenhängt mit der ganzen Fortentwicklung der Menschheit, ins Auge fassen. Das soll ja gerade die Aufgabe der Geisteswissenschaft sein, auch diese Dinge wirklich geistig und seelisch ins Auge zu fassen. Meine lieben Freunde, die Zeit muss aufhören, wo faule Pastoren und Pfarrerwirtschaft den Leuten von den Kanzeln theoretisches, mit dem Leben nicht zusammenhängendes Zeug zur sogenannten Erwärmung der Seelen an jedem Sonntag vorgeredet hat. Das dagegen muss beginnen, wo jeder, der an dem geistigen Leben teilnehmen will, verpflichtet ist, in das Leben auch hineinzuschauen, mit dem Leben in unmittelbare Verbindung zu stehen. Das ist nicht zum geringen Teil an dem Unglück der Gegenwart schuld, dass seit langer Zeit gerade diejenigen, die die religiösen Gefühle der Menschheit verwaltet haben, von ihrem Ort, von ihren Kanzeln herunter, Dinge geredet haben, die eigentlich mit gar keinem Leben in irgendeinem Zusammenhang standen, Reden gehalten haben, die nur gehalten worden sind, um den Leuten lahmes Zeug für ihre Herzen oder ihre Seelen zu bieten, das sie angenehm berührt hat, das aber nicht eingegriffen hat in das Leben. Daher ist das Leben gottlos, daher ist es geistlos geblieben und ist endlich in das Chaos gekommen. Suchen Sie vieles von den Schulden, die heute bezahlt werden müssen, gerade in der törichten Rederei derjenigen, die die religiösen Gefühle zum Beispiel zu verwalten hatten und die mit dem Leben in gar keinem Zusammenhang standen. Was haben Sie erreicht von dem, was zu geschehen hat in dem Zeitalter, in dem eine ganz neue Menschheit in Form der Arbeiterschaft sich heraufentwickelt hat? Was haben Sie erreicht, diese Leute, die unnötiges Zeug von den Kanzeln verkündet haben, solches Zeug, das die Leute nur begehrt haben, weil sie sich hinwegtäuschen wollten durch allerlei Illusionen über die wahren Realitäten des Lebens? Die Zeiten sind ernst und die Dinge müssen ernst betrachtet werden. Das, meine lieben Freunde, was so gesagt wird, dass die Menschen Interesse gewinnen müssen, der Einzelne für den anderen, das darf nicht nur im Sinne derjenigen Gesinnung betrachtet werden, wie es in den Sonntagnachmittagspredigten angegeben wird, sondern das muss so betrachtet werden, wie es tief hineinweist in die soziale Struktur der Gegenwart. Nehmen Sie einen konkreten Fall. Wie viele Menschen gibt es heute, die eine ganz abstrakte, konfuse Vorstellung vom Leben, von ihrem eigenen persönlichen Leben haben? Wenn Sie sich zum Beispiel fragen, wie lebe ich? Sie tun es ja meistens nicht. Aber wenn Sie es schon einmal täten, dann sagen Sie sich, nun, von meinem Geld. Unter denen, die sich sagen, von meinem Geld, sind sehr viele, meine lieben Freunde, die haben dieses Geld zum Beispiel ererbt von ihren Eltern und glauben nun, sie leben von ihrem Geld, das sie ererbt von ihren Vätern haben. Aber, meine lieben Freunde, von Geld kann man nicht leben. Geld ist nicht irgendetwas, wovon man leben kann. Da muss erst angefangen werden, nachzudenken. Und diese Frage hängt innig zusammen mit dem wirklichen Interesse, das man von Mensch zu Mensch hat. Wer da glaubt, dass er vom Geld, das er ererbt hat zum Beispiel, oder das er auf irgendeine andere Weise bekommen hat, außer, wie es heute der Fall ist, dass man Geld durch Arbeit bekommt, wer so lebt und glaubt, dass er vom Geld leben kann, der hat kein Interesse für seine Mitmenschen, weil vom Geld niemand leben kann. Der Mensch muss essen, und was gegessen wird, das muss von irgendwelchen Menschen erarbeitet werden. Der Mensch muss sich kleiden, dasjenige, was er anzieht, müssen Leute erarbeiten. Damit ich einen Rock anziehen kann oder ein Beinkleid, müssen Menschen stundenlang ihre Arbeitskraft verwenden, um das zustande zu bringen. Die arbeiten für mich. Davon lebe ich, nicht von meinem Geld. Mein Geld hat keinen anderen Wert, als dass es mir die Macht gibt, des anderen Arbeit zu benutzen. Und so wie die sozialen Verhältnisse heute liegen, fängt man erst an, Interesse für seine Mitmenschen zu haben, wenn man sich diese Frage in der entsprechenden Weise beantwortet, wenn man einsieht im Geist, so und so viele Menschen müssen so und so viele Stunden arbeiten, damit ich in der sozialen Struktur drinnen leben kann. Nicht darum handelt es sich, dass man sich selber wohltut, indem man sich sagt, ich liebe die Menschen. Man liebt nicht die Menschen, wenn man glaubt, man lebe von seinem Geld und sich nicht im geringsten vorstellt, wie die Menschen für einen arbeiten, damit man nur das Lebensminimum überhaupt hat. Aber dieser Gedanke, meine lieben Freunde, so und so viele Leute arbeiten, damit man das Lebensminimum hat, der ist ja untrennbar von einem anderen Gedanken. Der ist ja untrennbar von dem Gedanken, dass man das wiederum der Sozietät, der Gesellschaft zurückgeben muss, nicht durch Geld, sondern wiederum durch Arbeit zurückgeben muss, was für einen gearbeitet wird. Und erst, wenn man das Interesse hat für seine Mitmenschen, dass man sich verpflichtet fühlt, das Quantum von Arbeit, das für einen geleistet wird, auch wiederum zurückzuarbeiten in irgendeiner Form, erst dann hat man Interesse für seine Mitmenschen. Dass man seinen Mitmenschen sein Geld gibt, das bedeutet nur, dass man die Mitmenschen am Gängelband, am Sklavenband führen kann, sie zwingen kann, dass sie für einen arbeiten. Ich frage Sie, meine lieben Freunde, können Sie aus Ihrer Erfahrung sich nicht die Antwort geben auf die Frage, wie viele Menschen bedenken, dass Geld nur eine Anweisung auf menschliche Arbeitskraft, dass Geld nur ein Machtmittel ist? Wie viele Menschen sehen im Geist, dass sie gar nicht da sein könnten in dieser physischen Welt, ohne dass sie der Arbeit der anderen Menschen das, was sie selbst beanspruchen für ihr Leben, verdanken? Sich verschuldet fühlen der Gesellschaft, in der man drinnen lebt, das ist der Beginn jenes Interesses, das verlangt werden muss für eine gesunde soziale Gestaltung. Diese Dinge muss man sich schon einmal überlegen, sonst steigt man in ungesunder Weise in spirituelle Abstraktionen auf und nicht in einer gesunden Weise von der physischen Wirklichkeit zur geistigen Wirklichkeit. Der Mangel an Interesse für die soziale Struktur, der charakterisiert gerade die letzten Jahrhunderte. Denn in den letzten Jahrhunderten hat sich allmählich als menschliche Gewohnheit herausgebildet, dass die Menschen eigentlich nur für ihre eigene Wertepersönlichkeit in Bezug auf soziale Impulse Interesse entwickeln. Mehr oder weniger war alles auf Umwegen nur für ihre eigene Persönlichkeit. Gesundes soziales Leben ist nur möglich, wenn dieses Interesse für die eigene Wertepersönlichkeit erweitert wird zum wirklichen sozialen Interesse. Und in dieser Beziehung darf schon die Bourgeoisie sich fragen, was haben wir versäumt? Man bedenke einmal Folgendes, meine lieben Freunde. Es gibt eine geistige Kultur, es gibt Kulturwerke. Ich will eine Sache herausgreifen. Es gibt Kunstwerke. Ja, meine lieben Freunde, fragen Sie sich, wie vielen Menschen sind diese Kunstwerke zugänglich? Oder fragen Sie sich besser, wie vielen Menschen sind diese Kunstwerke ganz und gar nicht zugänglich? Für wie viele Menschen sind sie gar nicht da, diese Kunstwerke? Aber rechnen Sie sich nun aus, wie viele Menschen arbeiten müssen, damit diese Kunstwerke da sein können. Irgendein Kunstwerk ist in Rom. Irgendein Bourgeois kann nach Rom fahren. Zählen Sie sich bloß zusammen, wie viel gearbeitet werden muss, von Schaffenden, etc., etc., etc. Das etc., das und so weiter hört gar nicht auf, damit dieser Bourgeois nach Rom fahren kann und etwas ansehen, was für ihn da ist, weil er Bourgeois ist, was für alle diejenigen Leute nicht da ist, die jetzt anfangen, ihre proletarische Lebensauffassung geltend zu machen. Das hat sich gerade innerhalb der Bourgeoisie, innerhalb des Bürgertums herausgebildet, dass der Genuss als etwas Selbstverständliches angesehen wird. Aber der Genuss sollte eigentlich gar niemals wie etwas Selbstverständliches angesehen werden. Man sollte es geradezu als eine soziale Sünde ansehen, irgendetwas zu genießen, ohne das Äquivalent, ohne das Entsprechende dafür der Allgemeinheit zurückzugeben in der Form, in der man es kann, aber in irgendeiner Form. Nichts sollte ungenützt bleiben für die Allgemeinheit. In der Natur und Geistesordnung liegt es nicht, meine lieben Freunde, dass irgendetwas der Allgemeinheit vorenthalten werden soll. Zeit und Raum sind nur künstliche Hindernisse, sind nicht wirkliche Hindernisse. Das ist doch nur ein Anhängsel der bürgerlichen Weltanschauung, dass die Sixtinische Madonna immer unausgesetzt in Dresden hängt und nur von denjenigen Leuten gesehen werden kann, die nach Dresden kommen können. Denn sie ist beweglich. Sie kann in der ganzen Welt herumgebracht werden. Und gesorgt werden kann dafür, ich greife nur eines als Beispiel heraus, dass dasjenige, was der eine genießt, auch der andere genießen kann. Ich greife ein Beispiel heraus, aber ich wähle immer solche Beispiele, die für alles andere eben Beispiele sind, das heißt, die anderen Dinge auch durchaus erklären. Sie sehen, meine lieben Freunde, man braucht nur solche Töne anzuschlagen, dann rührt man an eine ganz Fülle von Dingen, über die die Leute eigentlich gar nicht weiter nachgedacht haben, sondern die sie als etwas Selbstverständliches hingenommen haben. Selbst in unserem Kreis, meine lieben Freunde, wo die Dinge so nahe liegen, wird nicht immer bedacht, dass jedes, das man aufnimmt, bedingt, dass man ein Äquivalent, ein entsprechendes an die Sozietät, an die Gesellschaft dafür abgibt, dass man nicht bloß genießt. Nun, meine lieben Freunde, werden Sie eine Frage herausspringen sehen aus all dem, was ich jetzt aus einzelnen Beispielen, die nicht verhundertfacht, sondern vertausendfacht werden könnten, angeführt habe, die Frage, ja, wie kann denn das anders werden, wenn das Geld eigentlich nur ein Machtmittel ist? Das liegt schon beantwortet in jenem sozialen Urgrundsatz, den ich Ihnen letzte Woche hier angeführt habe. Denn das ist das Eigentümliche desjenigen, was ich Ihnen als eine Art Sozialwissenschaft, die aus der geistigen Welt heraus geschöpft ist, angeführt habe, dass sie so sicher ist wie die Mathematik. Bei diesen Dingen, die ich angeführt habe, handelt es sich nicht darum, dass irgendjemand nun ins praktische Leben hineinschauen und sagen kann, na, wir müssen erst nachsehen, ob die Dinge so richtig sind. Nein, die Dinge, die ich Ihnen als eine soziale Wissenschaft aus der Geisteswissenschaft heraus angeführt habe, die sind ungefähr so wie der pythagoreische Lehrsatz. Wenn Sie den pythagoreischen Lehrsatz nehmen, wenn Sie wissen, dass der Inhalt des Quadrats der Hypotenuse gleich ist der Summe der Quadrate der beiden Katheten, so kann es keine Erfahrung, die dem widerspricht, geben, sondern Sie müssen überall diesen Grundsatz anwenden. So ist es mit dem Grundsatz, den ich Ihnen als den Grundsatz der sozialen Wissenschaft und des sozialen Lebens angeführt habe. Alles, was der Mensch so erwirbt, dass er es für seine Arbeit erhält, im sozialen Zusammenhang wird das zum Unheil. Heilsamkeit erfolgt im sozialen Zusammenhang nur, wenn der Mensch nicht von seiner Arbeit, sondern aus anderen Quellen der Sozietät, der Gesellschaft sein Leben zu fristen hat. Scheinbar widerspricht das dem, was ich soeben gesagt habe, aber eben nur scheinbar, meine lieben Freunde, nur scheinbar. Dass gerade wir die Arbeit wertvoll machen, dass sie nicht mehr entlohnt wird. Denn woraufhin gearbeitet werden muss, selbstverständlich vernünftig, nicht bolschewistisch, das ist, die Arbeit zu trennen von der Beschaffung der Existenzmittel. Das habe ich ja neulich ausgeführt. Wenn jemand nicht mehr für seine Arbeit entlohnt wird, dann verliert das Geld als Machtmittel für die Arbeit seinen Wert. Es gibt kein anderes Mittel gegen jenen Missbrauch, der getrieben wird mit dem bloßen Geld, als wenn überhaupt die soziale Struktur so geschaffen ist, dass niemand für seine Arbeit entlohnt werden kann. Dass die Beschaffung der Existenzmittel von ganz anderer Seite her bewirkt wird. Dann können Sie natürlich nirgends mit dem Geld erreichen, dass jemand in die Arbeit gezwungen werden kann durch das Geld. Die meisten von den Fragen, die jetzt auftauchen, tauchen eben so auf, dass sie konfus angefasst werden. Sollen sie in die Klarheit gehoben werden, so kann das nur durch die Geisteswissenschaft geschehen. Geld darf in der Zukunft kein entsprechendes, kein Äquivalent sein für menschliche Arbeitskraft, sondern nur für tote Ware. Nur tote Ware wird man in Zukunft bekommen für Geld, nicht menschliche Arbeitskraft. Das ist von ungeheurer Wichtigkeit, meine lieben Freunde. Und jetzt bedenken Sie einmal, dass gerade das aus der proletarischen Weltanschauung herausspringt in der verschiedensten Gestalt, dass Arbeitskraft eine Ware ist. Das ist ja eine der Grundsätze des Marxismus, eine derjenigen Grundsätze, mit denen er am meisten Proselyten, Anhänger gemacht hat unter den Arbeitern. Dass Arbeitskraft im modernen Industrialismus in erster Linie zu einer Ware geworden ist. Da sehen Sie, dass von einer ganz anderen Ecke konfus und verworren eine Forderung auftaucht, die allerdings erfüllt werden muss, aber von ganz anderer Seite her erfüllt werden muss. Und das ist das Eigentümliche bei den sozialen Forderungen der Gegenwart, dass sie, insofern sie instinktiv auftreten, aus durchaus richtigen und gesunden Instinkten hervorgehen. Nur, dass sie auftauchen aus einer chaotischen sozialen Struktur und daher konfus auftauchen und daher auch zu Verwirrungen führen. So ist es auf vielen Gebieten, meine lieben Freunde. Deshalb ist es so notwendig, wirklich eine geisteswissenschaftliche soziale Weltanschauung zu erfassen, weil die allein das wirkliche Heil bringen kann. Nun werden Sie fragen, ja, aber wird denn das eine Änderung hervorrufen? Wenn zum Beispiel einer ein bloßer Erbe ist, dann wird er ja auch sich weiter Ware kaufen für das Geld, das er ererbt hat. Und in den Waren steckt ja schon die Arbeitskraft der anderen Leute. Also, das ändert sich nicht, werden Sie sagen. Ja, wenn Sie abstrakt denken, wenn Sie lebensfremd denken, so ändert sich es nicht. Aber Wenn Sie hineinschauen würden in die ganze Wirkung dessen, was da geschieht, wenn abgesondert wird die Beschaffung der Existenzmittel von der Arbeit, so würden Sie anders urteilen. Denn in der Wirklichkeit ist es nicht so, dass man bloß abstrakte Konsequenzen zieht, sondern da haben die Dinge auch ihre realen Wirkungen. Wenn es wirklich so sein wird, dass die Existenzmittelbeschaffung abgetrennt wird von der Arbeitsleistung, dann, meine lieben Freunde, dann gibt es nämlich keine Erbschaften mehr. Das bewirkt eine solche Änderung der Struktur, dass man kein Geld hat, anders als zur Warenbeschaffung. Denn wenn eine Sache real gedacht wird, so hat sie nämlich allerlei Wirkungen. Unter anderem hat sie eine sehr eigentümliche Wirkung, diese Trennung der Beschaffung der Existenzmittel von der Arbeit. Ja, meine lieben Freunde, wenn man von Realitäten spricht, so kann man nicht so sprechen, dass sie dann vielleicht sagen, ja, das sehe ich nicht ein. Da können sie auch sagen, ja, ich sehe nicht ein, warum Morphium schlaferzeugend ist. Das folgt ihnen auch nicht aus einem bloßen Begriffszusammenhang. Das zeigt sich ihnen nur, wenn sie die Wirkungen verfolgen. Es gibt heute etwas höchst Unnatürliches in der sozialen Ordnung. Das besteht darin, dass das Geld sich vermehrt, wenn man es bloß hat. Man legt es auf eine Bank und bekommt Zinsen. Das ist das Unnatürlichste, was es geben kann. Es ist eigentlich ein bloßer Unsinn. Man tut gar nichts, man legt sein Geld auf die Bank, das man vielleicht auch nicht erarbeitet, sondern ererbt hat, und bekommt Zinsen dafür. Das ist ein völliger Unsinn. Die Notwendigkeit wird aber eintreten, wenn die Existenzmittelbeschaffung getrennt wird von der Arbeit, das Geld verwendet wird, wenn es da ist, wenn es erzeugt wird, als entsprechendes, als Äquivalent der Waren, die da sind. Es muss verwendet werden, es muss zirkulieren. Denn die reale Wirkung wird eintreten, dass Geld sich nicht vermehrt, sondern dass es sich vermindert. Wenn heute einer eine bestimmte Summe Vermögen hat, so hat er in ungefähr 14 Jahren bei einer normalen Verzinsung fast das Doppelte. Er hat nichts getan, hat nur gewartet. Wenn Sie sich so denken, die Umänderung der sozialen Struktur, wie sie unter dem Einfluss dieses einen Grundsatzes, den ich Ihnen angeführt habe, geschehen muss, so vermehrt sich das Geld nicht, sondern vermindert sich. Und nach einer bestimmten Anzahl von Jahren hat der Geldschein, den ich eben vor diesen Jahren erworben habe, keinen Wert mehr. Er ist entwertet. Er hört auf, einen Wert zu haben. Dadurch, meine lieben Freunde, wird die Bewegung eine natürliche in der sozialen Struktur, dass solche Verhältnisse eintreten, wo das bloße Geld, das ja nichts weiter ist als ein Schein, eine Anweisung, dass man eine gewisse Macht hat über die Arbeitskräfte der Menschen, wo dieses Geld nach einer bestimmten Zeit, wenn es nicht in die Zirkulation, in den Kreislauf geführt wird, entwertet ist. Also nicht vermehren wird es sich, sondern es wird sich progressiv fortschreitend vermindern und wird nach 14 Jahren oder vielleicht nach einer etwas längeren Zeit absolut gleich null sein. Sie werden, wenn Sie heute Millionär sind, nach 14 Jahren nicht ein doppelter Millionär sein, sondern Sie werden ein armer Schlucker sein, wenn Sie in der Zeit nichts Neues erworben haben. Ja, meine lieben Freunde, ich weiß, es wird das zuweilen so empfunden, wenn man das in der Gegenwart noch ausspricht, als ob einen gewisse Tiere juckten, wenn ich den Vergleich gebrauchen darf. Ich weiß das. Ich würde den Vergleich nicht gebraucht haben, wenn ich nicht die merkwürdigen Bewegungen im Saal wahrgenommen hätte. Aber weil das so ist heute, dass man die Sache so empfindet, als wenn einen gewisse Tiere juckten. Daher der Bolschewismus. Suchen Sie nur die richtigen Gründe. Da liegen die richtigen Gründe. Und Sie schaffen das, was da heraufkommt, gar nicht aus der Welt anders, als dass Sie auf die Wahrheit wirklich eingehen wollen. Da nützt nichts, dass die Wahrheit unangenehm ist. Und das wird zur Erziehung der Menschheit, der Gegenwart und der nächsten Zukunft im Wesentlichen gehören, dass man nicht mehr glauben wird, dass Wahrheiten nach subjektiven Ermessen, nach subjektiven Sympathien und Antipathien sich richten dürfen. Dazu kann aber Geisteswissenschaft schon sorgen, wenn sie mit dem gesunden Menschenverstand aufgefasst wird. Denn die Sache lässt sich auch geistig betrachten. Mit der vagen Redensart, die ich auch schon gehört habe, selbst von Anthroposophen, die Geld in die Hand nehmen und sagen, das ist Ahriman, mit dieser vagen Redensart, meine lieben Freunde, ist nichts getan. Geld bedeutet ein Äquivalent, das Entsprechende für Ware und Arbeitskraft heute. Es ist eine Anweisung auf etwas, was geschieht. Geht man über von der bloßen Abstraktion zur Wirklichkeit, überlegt man sich, wenn man hier 10-100 Mark Scheine hat und man bezahlt sie jemandem, dass man mit diesen 10-100 Mark Scheinen so und so vieler Leute Arbeit als Äquivalent, als Entsprechendes von Hand zu Hand gehen lässt, dass in diesen Scheinen die Macht liegt, dass so und so viele Leute arbeiten müssen, dann steht man schon im Leben drinnen. Dann steht man im Leben mit allen seinen Verzweigungen und Impulsen drinnen. Und dann wird man nicht mehr an der bloßen Abstraktion, an der gedankenlosen Abstraktion des Geldzahlens Halt machen, sondern man wird sich fragen, was bedeutet das, dass ich 10-100 Mark Scheine von Hand zu Hand gehen lasse, die aufrufen, dass so und so viele Menschen, die Kopf und Herz und Sinn haben, arbeiten müssen. Was bedeutet das? Antwort auf eine solche Frage gibt nur letzten Endes eine geistige Betrachtung der Sache. Nehmen wir den extremsten Fall, meine lieben Freunde. Nehmen wir an, jemand hat, ohne dass er selbst sich für die Menschheit anstrengt, Geld. Es gibt ja den Fall. Ich will diesen extremen Fall betrachten. Jemand hat, ohne dass er sich für die Menschheit anstrengt, Geld. Er kauft sich für das Geld etwas. Er ist sogar in der Lage, sich ein ganz angenehmes Leben zu zimmern, dadurch, dass er dieses Geld hat, welches Anweisung auf menschliche Arbeitskraft ist. Schön. Dieser Mensch braucht ja kein schlechter Mensch zu sein. Kann ein ganz guter Mensch sein, meine lieben Freunde, kann sogar ein sehr strebsamer Mensch sein. Die soziale Struktur durchschaut man ja oftmals nicht. Man hat nicht das Interesse an seinen Mitmenschen, das heißt an der wirklichen sozialen Struktur. Man denkt, man liebt schon die Menschen, wenn man sich für sein ererbtes Geld zum Beispiel irgendetwas kauft, oder wenn man es selbst schenkt. Wenn man es schenkt, tut man ja auch gar nichts anderes, als dass man für denjenigen, dem man das Geld schenkt, so und so viele Leute arbeiten lässt. Es ist nur ein Machtmittel. Dadurch, dass es Anweisung auf Arbeitskraft ist, ist es ein Machtmittel. Aber, meine lieben Freunde, das ist ja so geworden, das hat sich so herausgebildet und das ist das Spiegelbild von etwas anderem. Das ist das Spiegelbild von dem, was ich im vorigen Vortrag erwähnt habe. Ich habe Sie dabei aufmerksam gemacht darauf, dass der Jahwe Gott die Welt dadurch für eine gewisse Zeit beherrscht hat, dass er die anderen Elohim, die anderen Sonnengötter aus dem Feld geschlagen hat. Dass er sich nun nicht mehr retten kann von den Geistern, die er dadurch wachgerufen hat. Er hat seine Genossen, die anderen sechs Elohim, aus dem Feld geschlagen. Dadurch ist nur dasjenige, was der Mensch schon im Embryo erlebt, herrschend geworden im menschlichen Bewusstsein. Die sechs anderen Kräfte, die der Mensch nicht im Embryo erlebt, die sind dadurch unwirksam geworden, sind dadurch unter den Einfluss niederer geistiger Wesen gekommen. Und in den 40er Jahren, sagte ich ihnen, konnte Jahwe sich nicht mehr retten. Da brach, weil mit der Jahwe-Weisheit, die im Embryonalleben erworben wird, nur das Vorherrschen der äußeren Natur begriffen werden kann, brach die bloße atheistische Naturwissenschaft herein. Das Spiegelbild davon, meine lieben Freunde, das ist die Zirkulation des Geldes, ohne dass mit dem Geld Ware zirkuliert. Dass das Geld einfach von einem Menschen auf den anderen übergeht, ohne dass Ware zirkuliert. Denn macht der Mensch noch so sehr sich bestreben auf irgendeinem Gebiet, in dem, was Geld als Geld scheinbar produziert, lebt die arimanische Kraft. Sie können nicht erben, meine lieben Freunde, ohne dass so und so viel arimanische Kraft mit dem Geld übergeht. Es gibt keine andere Möglichkeit, Geld in heilsamer Weise innerhalb der sozialen Struktur zu haben, als es christlich zu haben, das heißt, zu erwerben so, dass man mit dem, was man zwischen Geburt und Tod entwickelt, das Geld erwirbt. Also nicht darf die Art, wie man das Geld bekommt, ein Spiegelbild sein desjenigen, was jahweisch ist. Jahweisch ist, dass wir geboren werden, das heißt, aus einem Embryo ins äußere Leben übergehen. Davon ist das Spiegelbild, sagen wir, dass wir Geld ererben. Die Eigenschaften, die wir mit dem Blut erben, sind durch die Natur ererbt. Das Geld, das wir ererben und nicht erwerben, wäre das Spiegelbild davon. Dadurch, meine lieben Freunde, dass das christliche Bewusstsein noch nicht Platz gegriffen hat, das eigentlich noch immer mit der alten Jahwe-Weisheit oder mit ihrem Gespenst, dem romanischen Staatsdenken, die soziale Struktur bewirkt wird, dadurch sind alle die Dinge hereingekommen, welche das heutige Unheil von der einen Seite her bewirkt haben. Ich sagte, man darf die Sache nicht so abstrakt betrachten, wenn Geld Geld hervorbringt, sondern man muss sie in ihrer Wirklichkeit betrachten. Jedes Mal, wenn Geld Geld hervorbringt, ist dies etwas, was nur auf dem physischen Plan hier vorgeht, während dasjenige, was der Mensch ist, immer zusammenhängt mit der geistigen Welt. Was tun Sie also, meine lieben Freunde, wenn Sie selbst nicht arbeiten, aber Geld haben und dieses Geld hingeben und der Mensch dafür arbeiten muss? Dann muss der Mensch das zu Markte tragen, was sein himmlischer Anteil ist, und sie geben ihm nur Irdisches. Sie bezahlen mit nur Irdischem, mit rein Arimanischem. Sehen Sie, das ist die geistige Seite der Sache. Und wo Ariman im Spiel ist, kann nur Untergang entstehen. Auch das ist wieder eine unangenehme Wahrheit. Aber es hilft nichts, meine lieben Freunde, wenn sich etwa jemand sagt, na, ich bin ja sonst ein anständiger Kerl oder eine anständige Kerlin. Also tue ich doch nichts Unrechtes, wenn ich von meiner Rente, von meinen Zinsen dies oder jenes bezahle. Sie tun tatsächlich doch das, dass sie Ariman für Gott geben. Dazu ist man gewiss in der gegenwärtigen sozialen Struktur vielfach gezwungen. aber man soll nicht Vogelstrauß-Politik spielen und die Sache sich verdecken, sondern man soll der Wahrheit ins Auge schauen. Denn davon hängt es gerade ab, was die Zukunft bringen soll, dass man der Wahrheit ins Auge schaut. Vieles von dem, was so katastrophal über die Menschheit hereingebrochen ist, ist eben dadurch hereingebrochen, dass die Leute die Augen und die Seelenaugen zugedrückt haben vor der Wahrheit, dass sie sich abstrakte Begriffe für Recht und Unrecht gezimmert haben und nicht auf das wirkliche, konkrete eingehen wollten.